Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell. Wir schreiben Montag, den 11. Mai 2026. Für Sie am Mikrofon Andreas Peter. Wir befragen heute den stellvertretenden Vorsitzenden der Eurasien-Gesellschaft, Christoph Poleiner, zu den Chancen, dass China zur Beendigung des Iran-Krieges beitragen kann. Kontrafunk Israel-Korrespondent Pierre Heumann wird für uns den andauernden Konflikt um die Straße von Hormus analysieren. Mit dem früheren Bundespolizisten und heutigen AfD-Bundestagsabgeordneten Christopher Drößler unterhalten wir uns über rechtliche und ganz praktische Aspekte von Abschiebungen in Deutschland. Und Frank Wahrlich kommt in seinem Kommentar zu dem Schluss, dass mit Friedrich Merz kein Neuanfang möglich ist. Sie hören Kontrafunk aktuell. Am kommenden Donnerstag und Freitag soll US-Präsident Donald Trump zu einem Besuch in China eintreffen. Interessantes Detail daran ist, dass Peking diesen Besuch bislang offiziell noch nicht bestätigt hat, obwohl in der Weltöffentlichkeit bereits intensiv über die möglichen Gespräche debattiert wird. Eine für März geplante Visite von Trump in Peking war wegen des Iran-Krieges kurzfristig abgesagt worden. Und um den Iran-Krieg soll es auch hauptsächlich gehen, nämlich über die Rolle Chinas bei der Beilegung dieses Krieges. Darüber wollen wir uns unterhalten mit Christoph Poleiner, viele Jahre für eine große internationale Organisation in China, Zentral-, Südostasien, Afrika und Osteuropa tätig und vor allem stellvertretender Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Poleiner.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Poleiner, dieser Krieg findet de facto vor der Haustür Chinas statt. China hat große Interessen im Iran, nicht nur wirtschaftliche, sondern eben auch durchaus politische. Der Iran ist Mitglied der BRICS-Organisation. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum China nicht aktiver in diesen Konflikt bislang eingegriffen hat?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, die man da betrachten sollte. Eins ist natürlich, dass eine stärkere, aktivere Teilnahme Chinas mit sehr hohen Kosten und Risiken verbunden wäre. Und ich glaube nicht im chinesischen Interesse. Die Region ist zwar, wie Sie sagen, in Chinas Nachbarschaft, also geografisch gesehen ist der Iran ja Westasien, aber es ist trotzdem nicht die Region mit der größten strategischen Bedeutung für China. Also das ist ganz klar Ostasien und Südostasien. Ich glaube, man muss auch Chinas Interesse in der Region insgesamt betrachten. Also der Iran ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für China, aber China hat auch wichtige Beziehungen mit anderen Staaten in der Region, die ja inzwischen auch in den Konflikt involviert sind. Es ist ja kein reiner Krieg zwischen Israel und den USA auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen, sondern sind ja inzwischen auch viele arabische Staaten involviert, weil dort amerikanische Basen sind und weil sie vom Iran angegriffen wurden. Und da gibt es, glaube ich, ein chinesisches Interesse, nicht zu stark auf eine Seite gezogen zu werden.
Es wird ja auch immer gemutmaßt, dass China versucht, alles auszubalancieren, eben weil es doch bedeutende ökonomische Interessen gibt, die China aber eben nicht über alles stellt. Sie hatten es schon erwähnt, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass China sehr wohl erst einmal abwägt, bevor es etwas in die Waagschale wirft. Dennoch, der Poker um bedeutende Rohstoffe, welche Bedeutung hat das für Chinas Energieversorgung und seine wirtschaftlichen Interessen, um sich in diesen Konflikt einzubringen?
Wir haben hier in der Medienberichterstattung immer wieder gehört, dass 20% der weltweiten Energietransporte durch die Straße von Hormus gehen und dass sie deshalb von sehr großer Bedeutung ist. Für China ist die Straße von Hormus von noch wesentlich größerer Bedeutung. Also China ist der größte Energieverbraucher weltweit, der größte Ölimporteur. Die Hälfte der chinesischen Energieimporte gehen durch die Straße von Hormus. Also ich glaube, so 12-13% der Energieimporte kommen aus dem Iran. Also bedenken, dass die Hälfte aus der Region kommen, dann haben sie also noch knapp 38% an Energie, die China aus anderen Ländern der Region bezieht. Die Bedeutung ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Also der Konflikt hat, ich glaube, eine Verwundbarkeit Chinas auch aufgezeigt, die den Chinesen seit langer Zeit bewusst ist. Und das sind die internationalen Seewege, die für den chinesischen Außenhandel unerlässlich sind. China hat sich lange auf entsprechende Entwicklungen vorbereitet. Es ist also sehr bemüht gewesen, lange Zeit die Energieimporte zu diversifizieren. Es hat Partnerschaften mit vielen Ländern aufgebaut. Die Bemühungen werden sich auch fortsetzen. Also mein Eindruck ist, dass vor dem Hintergrund des Angriffs auf den Iran im vergangenen Jahr das chinesische Interesse an Energieimporten aus Russland noch einmal gestiegen ist und dass das in den letzten Wochen erneut der Fall war. Darüber hinaus sehe ich in China zunehmend auch die Bemühungen im Bereich der erneuerbaren Energien, diese weiter auszubauen. Da ist China ja schon sehr weit vorangeschritten. Aber auch dadurch versucht man, sich etwas unabhängiger von Energieimporten zu machen. Ein letzter Punkt ist vielleicht, der hier relevant ist, die größten Bemühungen Chinas, Energiereserven aufzubauen. Also China hat sehr, sehr große Energiereserven. Die offiziellen Zahlen dazu sind nicht bekannt, aber es wird vermutet, dass sie weit über den Energiereserven liegen, die viele Staaten wie beispielsweise auch Deutschland aufgebaut haben. Wir folgen ja den Vorgaben der Internationalen Energieagentur, die sagt, dass man unter 90 Tage Reserven haben sollte. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass China zu einem geringen Teil, zu etwa einem Viertel, auch selbst noch Öl fördert. Und somit also eine etwas geringere Abhängigkeit hat als einige andere Staaten, die weitestgehend oder komplett auf Energieimporte angewiesen sind.
Spielt die Region, spielt der Iran, spielt die Straße von Hormuz, spielt der Großraum eigentlich eine Rolle bei Chinas großem Infrastrukturprojekt der neuen Seidenstraße?
Ja, natürlich, das tut er. Ich meine, das Projekt ist ja damals mit Amtsantritt Xi Jinpings bekannt gegeben worden. Und es hat sicherlich auch noch einmal vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges an Bedeutung gewonnen. Er dachte, das ist ein nördlicher Korridor durch Russland, also die Verbindung von China in die Europäische Union durch Russland an Bedeutung verloren. Der Nord-Süd-Korridor, also von Russland in den Iran nach Indien, hat zugenommen. Und vor dem Hintergrund, den Sie in der Anmoderation hier angesprochen haben, dass der Iran Teil der BRICS-Staaten ist, von denen China ja ein Gründungsmitglied war, und aber auch Teil der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Auch hier war China Gründungsmitglied und der Iran ist inzwischen Mitglied. Insofern gibt es also verschiedene Formate, in denen China und der Iran zusammenarbeiten. Auch nennen sollte man hier sicherlich ein Partnerschaftsabkommen, das beide Staaten 2021 geschlossen haben und dass eine Zusammenarbeit gerade auch bei Energie- und Infrastrukturprojekten über einen Zeitraum von 25 Jahren mit, habe ich einen Gesamtvolumen von 400 Milliarden US-Dollar Gesamtinvestitionen Chinas im Iran vorsieht. Also Sie sehen dort natürlich aufgrund der Geografie, aber auch aufgrund der Mitgliedschaft in gemeinsamen Formaten zum einen bestehende wirtschaftliche Verbindung, zum anderen aber auch ein sehr großes Potenzial. Also die Chinesen waren bisher auch aufgrund der Sorge vor amerikanischen Sanktionen doch noch etwas zurückhaltend, haben das Potenzial also sicherlich nur in Ansätzen ausgeschöpft, was sie dort identifiziert haben.
Ich komme nochmal zurück auf den wahrscheinlichen Besuch von Präsident Trump in China und die Einflussmöglichkeiten von China auf den Iran. Was denken Sie, was sich die USA da von China erhofft? Hat China überhaupt Einflussmöglichkeiten dieser bedeutenden Art auf den Iran? Im Moment rätseln ja alle, wer im Iran überhaupt die Macht hat derzeit.
Einfluss sind die Chinesen mit Sicherheit. Sie sind in meiner Wahrnehmung der wichtigste politische und wirtschaftliche Partner des Iran. Sie nehmen also rund 90% der iranischen Ölexporte ab. Sie haben dieses Kooperationsabkommen, das ich gerade erwähnt habe, in dessen Rahmen sie also rund 400 Milliarden Dollar im Iran investieren möchten. Das gibt ihnen natürlich einen Hebel. Sie können diese Investitionen zurückstellen oder sie können sie vorziehen. Die Amerikaner haben den Chinesen vorgeworfen, oder chinesischen Firmen vorgeworfen, Dual-Use-Technologie in den Iran geliefert zu haben, also Güter, die auch militärisch nutzbar sind, den Iranern Aufklärungsdaten von Satelliten aus dem chinesischen Baidu-Satellitensystem zur Verfügung gestellt zu haben. Wenn das stimmt, ist natürlich auch das Eindruckmittel, das kann man ausbauen oder entziehen. China hat natürlich auch Interesse daran, die Beziehung zu anderen Staaten in der Region zu pflegen. Die sind zum Teil für China weitaus bedeutender, was das Volumen der wirtschaftlichen Aktivitäten betrifft, aber zum Beispiel auch, was das Niveau der technologischen Kooperation betrifft. Also auch das werden die Chinesen abwägen. Und insbesondere ist natürlich das Verhältnis der Chinesen zu den Amerikanern für China von überragender Bedeutung. Und hier haben die Amerikaner natürlich auch die Möglichkeit, in anderen Regionen, die für China von Interesse sind, also insbesondere Ostasien oder Südostasien, den Chinesen entgegenzukommen oder in bestimmten thematischen Bereichen, die für China auch wichtig sind. Also das sind sicherlich Grenzen der chinesisch-iranischen Beziehung. Hinzu kommt, glaube ich, auch, dass die beiden Länder ja keine ideologischen Partner sind, sondern von der Grundausrichtung her, dem Staatsaufbau sehr unterschiedlich. Und dass es dadurch auch eine gewisse Distanz zumindest zwischen beiden Staaten gibt.
China hat ja für Furore gesorgt weltweit, als es gelang, ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zustande zu bringen. Ist dieses Abkommen tot oder versucht China durch seine Art von Diplomatie dieses Abkommen bzw. diese Annäherung noch zu retten?
Das ist, ich sag mal, die Außenpolitik, die China seit langer Zeit versucht zu betreiben. Dass es sich insbesondere vor dem Hintergrund einer sich verändernden internationalen Ordnung als verantwortungsvoller Akteur positioniert. In Abgrenzung zu den Vereinigten Staaten, denen im innerchinesischen Diskurs, aber auch an der chinesischen Außenpolitik zunehmend vorgeworfen wird, doch destruktiv und aggressiv im internationalen System zu agieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr deutlich erkennt im gegenwärtigen Konflikt mit dem Iran. China möchte nicht auf eine Seite gezogen werden. Ich erkenne auch nicht die Bestrebung, selbst als Vermittler aufzutreten. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass es sehr herausfordernd wäre in der jetzigen Situation. Die Verhandlungen sind unter starkem Druck statt. Es gibt viele Staaten, die an einer Lösung des Konflikts interessiert sind. Sowohl die amerikanische als auch die iranische Regierung bringen sicherlich Herausforderungen mit sich, wenn man mit ihnen spricht. Aber China unterhält doch Gesprächskanäle zu beiden Akteuren. Also es hat jetzt gerade am vergangenen Mittwoch den iranischen Außenminister zu Gesprächen empfangen. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat sich dort sehr kritisch zu dem amerikanischen Angriff geäußert. Er hat gesagt, der regionale und globale Frieden sei massiv beeinträchtigt worden. Er hat die Zusicherungen des Irans, die ihm gegenüber begeben worden sind, keine Atomwaffen zu entwickeln, noch einmal hervorgehoben und hat natürlich auch die Bedeutung von Dialog und Verhandlungen sowie ein gemeinsames Interesse der internationalen Gemeinschaft hervorgehoben, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz wiederherzustellen. Zum kommenden Donnerstag wird es das Gespräch Xi Jinpings mit Donald Trump geben. Also ich glaube, das ist so die Rolle, die die Chinesen für sich im Moment sehen, vermittelnd aufzutreten, eigene Interessen zu wahren, ohne direkt involviert zu werden. Was die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien betrifft, die aufgrund chinesischer Handlungen hergestellt worden sind, so bestehen die noch. Das Abkommen besteht nach meiner Kenntnis noch. Allerdings ist es natürlich sehr, sehr stark belastet.
Immer wieder wird ja auch der Verdacht geäußert, dass China sich unter der Hand mit den USA einigen könnte hinsichtlich der Frage Taiwans. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Also ich meine, für die Chinesen ist die Taiwan-Frage eine absolute Priorität. Das liegt sicherlich im chinesischen Selbstverständnis. Wenn Sie die Äußerungen der chinesischen Parteiführung der letzten Jahrzehnte sehen, auch die Xi Jinpings, dann sind die dort sehr deutlich geworden. Also Xi Jinping hat immer wieder darauf hingewiesen, dass China von den westlichen Staaten gedemütigt worden sei, dass es teilkolonialisiert worden sei, dass eine Schwäche ausgenutzt worden sei. Und dass es wichtig ist, die Rolle Chinas in der Welt wiederherzustellen, das Land zu entwickeln. Dass es wichtig ist, dass China seinen rechtmäßigen Platz einnimmt.
In der Gerüchteküche brodelt es auch heiß, dass nicht nur Donald Trump sich mit Xi treffen wird, sondern dass man daraus ein Dreiertreffen machen könnte. Denn auch Wladimir Putin, der russische Präsident, ist ja in China angekündigt als Besucher. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es zu einem überraschenden Dreiergipfel kommt?
Ja, das ist ja auch in der Vergangenheit schon überlegt worden. Und es wäre sicherlich eine sehr elegante Möglichkeit, zu einer Lösung des Ukraine-Konflikts zu kommen. Man hat das bei den Amerikanern, also die Bemühungen, diesen Konflikt zu einem Ende zu bringen, schon vor dem erneuten Amtsantritt Donald Trumps gesehen. Viele Monate vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen haben die Amerikaner schon sehr daran interessiert, Gesprächskanäle nach Russland wieder aufzubauen, Lösungsmöglichkeiten zu eruieren und letzten Endes zu einer Vereinbarung zu kommen, die sowohl im russischen als auch im amerikanischen Interesse ist. Ich glaube, die amerikanischen Bemühungen in diese Richtung gehen weiter. Ich halte ein solches Treffen durchaus für möglich. Ob es letzten Endes dazu kommen wird, das müssen wir sehen.
US-Präsident Donald Trump wird für Ende dieser Woche in China erwartet. Dort soll es vor allem auch um den Iran-Krieg gehen, welche Rolle China für eine Beilegung des Konfliktes spielen könnte. Wir besprachen das mit Christoph Poleiner, stellvertretender Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Poleiner.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Krieg Israels und der USA gegen den Iran dauert nun schon fast 2,5 Monate an. Auch die de facto Blockade der Straße von Hormuz ist noch immer nicht beendet. Und nach wie vor ist die Lage sowieso unübersichtlich. Die Blockade der wichtigen Seehandelsstraße hat zu Verwerfungen und Bedrohungen nicht nur hinsichtlich der Weltmarktpreise geführt, sondern auch internationale Organisationen wie die OPEC oder die UNO beschädigt. Die Beziehungen der Staaten im Nahen Osten sind ohnehin schwer belastet und einst festgefügte geostrategische Allianzen scheinen sich neu zu ordnen. Wir wollen über all das und noch mehr mit unserem Korrespondenten in Israel sprechen. Herzlich willkommen, Pierre Heumann.
Schönen guten Tag.
Herr Heumann, immer wieder kann man lesen und hören, dass die Blockade der Straße von Hormuz eine Energiekrise heraufbeschwöre, die schlimmer sein könnte als die Ölkrisen der 70er Jahre. Ist das übertrieben oder trifft es den Kern?
Es trifft irgendwo den Kern und es fehlen einfach 20% der Energie oder des Öls, das durch diese enge Straße geführt wird normalerweise. Es geht aber nicht nur um Energie, sondern es geht auch um Dünger und um Aluminium. Da zeichnen sich bereits Knappheiten ab, weil eben auch diese Lieferungen durch die Straße von Hormuz gehen.
Hat die Blockade der Straße von Hormuz tatsächlich die Qualität, die Macht, das Potenzial, beispielsweise den Weltflugverkehr irgendwie lahmzulegen?
Also erstens, das wird wahrscheinlich teurer werden, weil eben der Treibstoff teurer wird. Das heißt, im Westen wird man OECD-Länder zum Beispiel, die werden einfach tiefer in die Tasche greifen müssen. Wer aber wahrscheinlich wirklich Knappheitsprobleme haben wird, das sind die ärmeren Länder, die sich diese höheren Preise nicht leisten können. Und deshalb führt es zu Verschiebungen im Konsumverhalten, sage ich jetzt mal.
Ärmere Länder, das heißt ja die Staaten des globalen Südens, wenn wir das mal so definieren wollen, und vor allem wahrscheinlich die Staaten Afrikas.
Das ist richtig, ja. Und die werden aber nicht nur mehr für Energie bezahlen müssen, sondern eben auch mehr für Dünger. Weil auch der wird teurer und das könnte im schlimmsten Fall zu Nahrungsmittelkrisen führen und dann letztlich auch zu einer neuen Migrationswelle. Aber gut, ich will da nicht allzu schwarz prognostizieren, aber die Gefahr besteht.
Und betrifft das nur in Anführungszeichen die ärmeren Länder oder könnte eine Versorgungskrise mit Lebensmitteln auch die reichen Industriestaaten treffen?
Ich glaube nicht, weil die werden in der Lage sein, höhere Preise zu bezahlen und könnten dann, ein bisschen salopp gesagt, den globalen Süden oder den ärmeren Ländern diese Düngemittel einfach quasi wegschnappen, weil sie mehr bezahlen können.
Gibt es überhaupt irgendeine alternative Route, also eine aussichtsreiche alternative Route zur Straße von Hormus, die den ärmeren Ländern die Chance böte, ja irgendwie auszuweichen?
Diese gibt es und die werden zum Teil gebaut und die werden zum Teil renoviert, weil man sie ein bisschen vernachlässigt hat. Es gibt verschiedene Ausweichrouten. Die eine ist in Saudi-Arabien. Die führt vom Ölfeld in Abqaiq auf der westlichen Seite des Königreichs. Die führt zu einem Hafen, der heißt Yanbu, der ist am Roten Meer. Und durch diese Pipeline, die etwa 1200 Kilometer lang ist, kann die Straße von Hormus umgangen werden, indem das Öl dann durch das Rote Meer geht, durch den Suezkanal. Und davon werden die Ägypter profitieren, weil eben der Verkehr durch den Suezkanal zunehmen wird. Das ist die eine Auswegsroute, die andere geht vom Irak in die Türkei via Pipeline. Also das würde auch eine Umfahrung oder eine Ausweichroute darstellen. Und das sind eigentlich die wichtigsten. Dann gibt es noch von den Vereinigten Arabischen Emiraten, die können direkt in den Golf von Oman gehen. Und das würde auch bedeuten, dass sie die Straße von Hormus vermeiden können.
Und tun die betreffenden Staaten, die erwähnten Staaten, das bereits? Also wird diese Umgehungsroute bereits intensiv genutzt?
Ob sie intensiv genutzt wird, weiß ich nicht, aber sie besteht. Das bedeutet, dass etwa nicht 20% fehlen, sondern 10%.
Viele Beobachter fragen sich ja, warum die Golfstaaten nicht heftiger reagieren. Also warum wird nicht entschiedener militärisch auch die eigene Interessenlage gegenüber dem Iran verteidigt?
Ich glaube, die Golfstaaten, also Saudi-Arabien, Katar und Emirate, um nur drei zu nennen, die sind da sehr vorsichtig, weil sie wollen die Iraner oder die Mullahs nicht noch mehr auf die Palme bringen, weil sie fürchten, dass da weitere Angriffe kommen könnten und dass sie nicht nur Ölanlagen angreifen könnten, sondern auch Entsalzungsanlagen, die sind im Golf sehr wichtig für die Wasserversorgung, weil sie sonst praktisch kein Wasser haben. Also die sind da sehr vorsichtig. Es ist vielleicht noch interessant zu wissen, es bahnt sich eine neue Achse an zwischen Jerusalem und Abu Dhabi, also zwischen Israel und den Emiraten. Die Israelis haben den Emiraten, ich glaube erstmals außerhalb Israels und den USA eingesetzt, den Iron Dome, also dieses Raketenschild, zur Verfügung gestellt. Und das gefällt natürlich den anderen nicht besonders, weil sie Angst haben, dass da eine zu intensive Beziehung entsteht.
Es ist ja berühmt geworden, das Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, das China vermittelt hatte. Das hat ja für viel Aufsehen gesorgt. Ist dieses Abkommen, die damit entwickelten Kontakte, sind die tot? Oder könnte man auch sagen, Saudi-Arabien verhält sich zurückhaltender, um dieses Abkommen nicht endgültig zu beerdigen?
China spielt schon eine wichtige Rolle. Und ich glaube, die Tatsache, dass im Moment relativ wenig Gewalt eingesetzt wird, hängt damit zusammen, dass Trump diese Woche nach Peking fährt und er will nicht unbedingt mitten in einem Krieg mit dem Chinesen quasi konferieren und ihm gegenübertreten. Also das ist ein Punkt. Und was aber nach dem Besuch von Trump dort geschieht, das ist im Moment schwer absehbar. Die Iraner haben übrigens gestern eine Antwort gegeben auf den Vorschlag der USA. Der hat beinhaltet erstens Öffnung der Straße von Hormuz und zweitens Aushandeln eines Rahmenvertrags in den nächsten 30 Tagen und in den nächsten 30 Tagen dann Waffenstillstand. Derzeit ist die Antwort noch nicht ganz klar und das zeigt, dass die Iraner ein bisschen spielen und auf Zeit spielen und versuchen da möglichst viel herauszuholen, indem sie wissen, weil sie wissen, dass Trump eigentlich diesen Krieg beenden möchte, auch aus innenpolitischen Gründen. Aber die Iraner geben nicht auf. Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Konzessionen machen werden.
Sie haben das angesprochen, den Versuch Israels, die Vereinigten Arabischen Emirate besser zu unterstützen. Israel scheint für mich in der Debatte um schwere ökonomische Krisen wegen der Lage in der Straße von Hormuz irgendwie im toten Winkel zu verharren. Vielleicht sehe ich das ja auch falsch. Ist Israel nicht so stark betroffen wie die Golfstaaten?
Israel hat einfach ein besseres Abwehrsystem als die Golfstaaten. Deshalb sind die Emirate auch sehr froh, dass sie so einen Abwehrschild haben. Dieser Iron Dome ist natürlich nicht perfekt. Ab und zu verpasst er eine Rakete. Aber im Prinzip sind die Israelis besser gewappnet als alle Golfstaaten.
Und was die ökonomischen Konsequenzen angeht, also Treibstoffpreise, Verteuerung von Dünger, Sie sagten es, möglicherweise auch Verteuerung von Lebensmitteln, ist Israel da nicht so stark betroffen wie andere Staaten?
Doch, Israel ist da auch betroffen, aber irgendwie ist das kein riesiges Thema hier, weil die anderen Themen, die man hier diskutiert, die verdrängen diese ökonomischen Probleme. Und im Moment ist das eigentlich kein Thema hier.
Können Sie uns sagen, wie aus israelischer Sicht definiert wird bzw. analysiert wird, wer geopolitisch vom Konflikt profitiert und wirtschaftlich auch von der aktuellen Krise? Wird das in Israel diskutiert?
Israelis haben Angst, dass sie am Schluss alleingelassen werden. Also sie haben Angst, dass die Amerikaner kriegsmüde werden und quasi einen Waffenstillstand abschließen, der nicht sehr viel bringt. Und in Israel, ich glaube 70% der Bevölkerung laut Umfragen ist der Meinung und fordert das sogar, dass der Krieg weitergeht, weil man eben dieses iranische Atomprogramm und diese iranischen Raketen, vor denen hat man sehr großen Respekt. Und man würde es ungern sehen, wenn die nicht verschwinden würden oder nicht vernichtet würden. Und dann gibt es noch dieses angereicherte Uran, das für die Israelis auch ein großes Risiko, eine sehr große Gefahr darstellt. Und deshalb ist man wahrscheinlich hier in Israel eher der Meinung, dieser Krieg darf nicht aufhören. Man ist vielleicht auch beunruhigt, dass die ganzen Verhandlungen mit dem Iran, dass die nicht über Jerusalem laufen, sondern eben über die USA. Und man ist nicht ganz sicher, ob die USA die Interessen der Israelis wirklich vertreten und sich dafür einsetzen.
Israel hatte gar keine schlechten Beziehungen zu Russland. Und die Kontakte zwischen Benjamin Netanyahu und Wladimir Putin waren auch nicht die schlechtesten. Wie bewertet Israel, dass Russland durch den Krieg ökonomisch gestärkt wird, weil halt die Ölpreise Russland in die Kasse spielen?
Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Exportmöglichkeiten der Russen wahrscheinlich nicht voll ausgeschöpft werden, weil eben ihre Anlagen auch beschädigt wurden oder angegriffen wurden im Ukraine-Krieg, sodass man eigentlich nicht den Eindruck hat, dass die Russen oder dass Russland sehr stark profitiert von den steigenden Ölpreisen.
Es wird ja spekuliert, dass Donald Trump in Peking möglicherweise über ein Ende des Iran-Krieges mit China verhandelt, also dass China seinen Einfluss geltend machen sollte auf den Iran. Glauben Sie, dass am Donnerstag, Freitag sollte das Treffen tatsächlich so stattfinden in Peking, wie es geplant ist, dass wir schon bald, vielleicht nächste Woche, ein Ende des Krieges erleben?
Also wenn Sie in Israel diese Frage stellen, dann bekommen Sie die Antwort: Ich hoffe nicht, weil, wie ich schon gesagt habe, man hat nicht den Eindruck, dass dieser Krieg bisher ein Resultat gebracht hat. Im Gegenteil, die Iraner sind stärker geworden, weil sie mit der Straße von Hormuz quasi eine neue Waffe bekommen haben. Weder sie noch wahrscheinlich auch der Westen hatten realisiert, dass diese Straße von Hormuz wirklich eine Waffe ist, mit der sie mit relativ wenig Aufwand die ganze Weltwirtschaft schädigen können. Und deshalb ist man hier oder in Israel der Meinung, dieser Krieg ist noch nicht zu Ende und er soll auch nicht zu Ende gehen, bevor diese Gefahr ausgeschaltet ist. Ob das realistisch ist, das ist eine andere Frage. Ich glaube, die Iraner dürfen nicht unterschätzt werden. Die haben eine sehr große Widerstandskraft, auch wenn sie im Moment wirtschaftlich stark darunter leiden. Es gibt eine steigende Arbeitslosigkeit, die Währung ist im Eimer. Das sind alles Dinge, aber das kümmert die Mullahs eigentlich nicht. Die Mullahs wollen ihr System retten und nicht so sehr das Land und die Bevölkerung.
Wie lange kann der Welthandel noch die unklare Lage in der Straße von Hormuz abwettern? Droht eine weltweite Energiekrise bislang nicht gekannten Ausmaßes? Welche Lösungsoptionen gibt es überhaupt? Über das und mehr sprachen wir mit Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Israel. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heumann.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Im deutschen Aufenthaltsgesetz wird in § 58 explizit die Abschiebung geregelt, also der zwangsweise Vollzug einer Ausreisepflicht eines Ausländers. Doch auch viele andere Paragraphen widmen sich einzelnen Aspekten einer Abschiebung mit diversen Ausnahmen. 2024 wurden mehr als 20.000 ausreisepflichtige Ausländer, wie sie das Gesetz nennt, aus Deutschland abgeschoben. Damit hat sich die Zahl der Abschiebungen gegenüber 2020 fast verdoppelt. Doch die Statistik besagt auch, dass fast 2/3 aller Abschiebungen aus diversen Gründen scheitern. Nicht wenige, weil sich die Abzuschiebenden im wahrsten Wortsinn mit Händen und Füßen weigern. Immer wieder melden die Nachrichtenagenturen entsprechende Vorfälle. Wir wollen uns darüber unterhalten mit Christopher Drößler, der seit 2025 für die AfD im Bundestag sitzt und davor seit 2014 als Bundespolizist arbeitete. Herzlich willkommen, Herr Drößler.
Vielen Dank für die Einladung.
Da viele Begriffe im Umlauf sind, die immer wieder verwirren, welcher Unterschied besteht zwischen Abschiebung, Zurückschiebung und Zurückweisung?
Eine Person, die bereits in Deutschland eingereist ist, sich in Deutschland aufhält, kann, wenn nach einem Verfahren festgestellt wird, dass sie sich hier illegal aufhält, abgeschoben werden in das jeweilige Herkunftsland oder wenn nach der Dublin-III-Verordnung sich herausstellt, dass ein anderer europäischer Staat für die Bearbeitung der Person zuständig ist, dann wird die entsprechend abgeschoben. Zurückgewiesen werden kann eine Person nur direkt an der Grenze. Das heißt, wenn sie noch nicht das Land betreten hat, das ist in der Regel rechtlich fast nur an den deutschen Flughäfen möglich. Wenn jemand aus einem Drittstaat versucht, dann eben über den Grenzkontrollschalter einzureisen, dann wird er dann eben direkt an der Grenze zurückgewiesen. Und wenn eine Person beispielsweise an der grünen Grenze, also Deutschland ist ja umgeben von Schengen-Mitgliedstaaten, wo in der Regel keine Grenzkontrollen mehr stattfinden, wenn dort Personen versuchen, oder was heißt versuchen, sie haben ja problemlos die Möglichkeit, von einem Nachbarstaat Deutschlands dann in die Bundesrepublik einzureisen und sind ja dann, wenn sie den Fuß über die Grenze heben, sind sie ja rechtlich eingereist und können ja dann nicht mehr zurückgewiesen werden, weil sie ja rechtlich schon eingereist sind. Und wenn sie dann im 30-Kilometer-Bereich, also von der Grenze ins Landesinnere hinein, hat in diesem 30-Kilometer-Bereich die Bundespolizei dann eben die Zuständigkeit, was den Grenzschutz angeht. Und wenn die Person dort festgestellt wird, dass sie illegal eingereist ist, illegal deutschen Boden betreten hat, dann kann sie zurückgeschoben werden in das Land, wo die Person eben eingereist ist.
Unser Gespräch soll sich vor allem also um die klassische Abschiebung drehen, so wie wir das als Otto und Hertha Normalverbraucher mitbekommen. In Deutschland schieben ja die Bundesländer ab, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es gibt ja bundeseinheitliche Regeln für Abschiebung. Warum wird dann auch nicht bundeseinheitlich abgeschoben?
Also es gibt in der Tat einheitliche Regeln, also das Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz sind ja Bundesgesetze, Dublin-III-Verordnung, dann eben die europarechtliche Vorschrift. Jetzt wurde das GEAS-Gesetz, also das gemeinsame europäische Asylsystem, im Bundestag beschlossen, das erst im nächsten Monat in Kraft tritt. Aber wir haben eben das Problem in Deutschland, dass wir da verschiedene Behörden involviert haben und da keine klaren Zuständigkeiten haben. Also wir haben die Bundespolizei, wir haben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesbehörden eben, die Ausländerbehörden der einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte. Also jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt hat eine Ausländerbehörde. Dann die Landespolizeien der verschiedenen Bundesländer und die verschiedenen Landesaufnahmebehörden der jeweiligen Bundesländer. Und daher kommt dann auch innerhalb von Deutschland dieses Wirrwarr bei diesen verschiedenen Abschiebungen eben zustande, weil wir verschiedene Landesregierungen haben und die auch entsprechend verschiedene Prioritäten bei der Umsetzung von Abschiebungen haben. Und da dann eben auch das Recht verschieden angewandt wird.
Wäre es möglich, machbar, bundeseinheitlich das zu organisieren, dass abgeschoben wird, also dass meinetwegen wirklich nur die Bundespolizei abschiebt?
Das wäre möglich. Das ist ein Gedanke, den wir erwägen müssten, dass der Bundesinnenminister beispielsweise versucht, die Bundespolizei und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass ja beides Behörden sind, die dem Bundesinnenminister unterstehen, dass er versucht, das zu vereinheitlichen, vielleicht sogar das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in die Bundespolizei zu integrieren als neue Direktion, dass das einheitlich vonstatten geht und wir da nicht dieses Wirrwarr haben, wie wir es jetzt haben. Es wäre möglich. Der politische Wille müsste dafür da sein, eines entsprechenden Innenministers, da diese strukturellen Defizite, die ja vorhanden sind, anzugehen und aufzulösen.
Müsste dafür das Grundgesetz geändert werden, Ihrer Meinung nach?
Das Grundgesetz muss dafür nicht geändert werden. Das ist ja ein strukturelles Defizit.
In Meldungen über Abschiebungen wird immer wieder bekannt, dass sie mal mit, mal ohne Begleitung stattfinden. Warum eigentlich? Warum wird da eine mit bis zu 3 Bundesbeamten irgendwie begleitet und ein anderer sitzt da einfach im Flugzeug und fliegt weg?
Das liegt an der Gefährdungsbewertung. Also die Person, die abgeschoben wird, die hat ja schon ein längeres Verfahren hinter sich. Ist in der Regel dann auch schon Polizei bekannt. Wenn die Person dann in der Regel von der Landespolizei am Flughafen dann der Bundespolizei übergeben wird, hat ja die Bundespolizei eine entsprechende Aktenlage vorliegen und kann ja erkennen, wie gefährlich diese Person ist, was von ihr zu erwarten ist. Und entscheidet dann eben, ob die Person alleine fliegt, ob man dann eben nur dem Flugpersonal die erforderlichen Unterlagen mitgibt, die dann am Zielort den Behörden übergeben werden, oder ob die Gefährdungsbewertung dazu führt, dass eben 1, 2 oder 3 Polizisten mitreisen müssen.
Vor kurzem wurde eine Redakteurin des Kontrafunks Augen- und Ohrenzeugin einer gescheiterten Abschiebung in Berlin von einem geplanten Flug von Berlin nach Wien, weil der Abzuschiebende derart randalierte, dass am Ende das Flugzeug nicht starten konnte und alle Passagiere umgebucht werden mussten. Das ging auch durch die Nachrichten. Aus Ihrer Erfahrung oder das, was Sie von ehemaligen Kollegen hören, ist das inzwischen sowas wie ein Normalfall?
Das ist ein Normalfall. Also ich kenne das auch selber vom Frankfurter Flughafen, wo ich stationiert war. Habe da auch selber an Abschiebungen teilgenommen. In der Regel sind die auch gescheitert aufgrund Widerstand, Selbstverletzungen und so weiter. Von daher ist das nichts Neues. Das wissen ja auch die betreffenden Personen, die abgeschoben werden müssen. Dass wenn sie sich ein bisschen daneben benehmen, einfach ein bisschen lautstark sich im Flugzeug bemerkbar machen, noch bevor das Flugzeug startet natürlich. Und dann hat dann in der Regel auch der Kapitän selber, der ja verantwortlich für die Passagiere ist, auch für die Sicherheit der Passagiere, die Möglichkeit, die Abschiebung zu beenden, wenn er der Meinung ist, er kann hier die Passagiere nicht sicher von A nach B transportieren.
Das heißt, den Kapitänen ist in aller Regel kein Vorwurf zu machen, sondern eigentlich handeln sie völlig verantwortungsvoll und wollen eben nicht, wie soll ich sagen, Handlanger spielen. Ja, habe ich das richtig interpretiert?
Genau, also die abschließende Bewertung nimmt dann der Kapitän vor und Sie kennen das ja selber, wenn Sie mal privat verreisen, wenn dann die Fluggäste zusteigen, hat ja dann der Kapitän die Möglichkeit, wenn jemand sich lautstark verhält, auch wenn es unabhängig von einer Abschiebung, wenn beispielsweise Personen alkoholisiert sind, sich daneben benehmen, hat ja auch der Kapitän dort die Möglichkeit, jemanden vom Flug auszuschließen.
Sie haben es schon geäußert, dass nicht wenige Abzuschiebende eigentlich wissen, wie man sich in Anführungszeichen richtig verhält, um nicht abgeschoben zu werden. Es gibt den Verdacht, dass Nichtregierungsorganisationen und andere Initiativen regelrechte Handlungsanweisungen ausgearbeitet haben, zusammen mit Rechtsanwälten, wie man Abschiebungen aktiv sabotiert. Ist das tatsächlich nur ein Verdacht oder kann man das inzwischen als gegeben voraussetzen?
Naja, es gibt ja alleine die sehr bekannte NGO Pro Asyl. Also da gibt es ja die Handlungsempfehlung schon auf der Internetseite. Ne? Also das ist jetzt kein Verdacht oder nichts Geheimes. Das lässt sich ja alles sehr, sehr schnell recherchieren, die eben auch Rechtsberatung für Personen zur Verfügung stellen, die abgeschoben werden sollen und dann eben Handlungsempfehlungen geben, wie man sich da gewissermaßen gegen wehren kann.
Es gibt die Faustregel, man muss nur lange genug durchhalten, dann kann man in Deutschland bleiben, selbst wenn man illegal eingereist ist. Ein paar Zahlen. 2025 gab es rund 230.000 ausreisepflichtige Menschen in Deutschland, die überwiegende Mehrheit von ihnen mit sogenannter Duldung. Müssen wir uns irgendwann mal damit abfinden, dass wir viele dieser Menschen wirklich nie abschieben können?
Wenn Sie CDU, SPD, Grüne, Linke wählen, dann muss man sich, glaube ich, damit abfinden. Das bedeutet dann aber auch gleichzeitig, dass man den Staat gewissermaßen auch aufgibt. Also ein Staat, der die Ordnung nicht mehr durchsetzt. Was ist das noch für ein Staat? Wir als AfD, wenn wir hier in Regierungsverantwortung kommen, zunächst in den Ländern, in den Bund wird das Ganze noch ein bisschen länger dauern, dann müssen wir das, was die Altparteien versäumt haben, wieder in Ordnung bringen und müssen auch die Abschiebungen zunächst der Ausreisepflichtigen durchsetzen. Die Zahl der Ausreisepflichtigen steigt, die Zahl der Abschiebungen sinkt. Und wir müssen durch Entwicklungshilfe, Visa, Handel und so weiter ja auch Druck auf die Herkunftsländer ausüben. Und die Herkunftsländer sind ja auch verpflichtet, die Person zurückzunehmen.
Aber was würde Ihre Partei tun wollen, wenn sich aufzunehmende Staaten, also Herkunftsländer, partout weigern, ihre Bürger wieder zurückzunehmen, wie das heißt? Was würde Ihre Partei da tun wollen?
Also da lässt sich schon eine ganze Reihe an Druckpotenzial ausschöpfen auf die betreffenden Länder. Stichwort Visa, die meisten Länder sind visapflichtig, das lässt sich dann auf der EU-Ebene verschärfen, Handelsbeziehungen und so weiter. Und wenn man das nutzt oder zumindest erstmal ankündigt, dann bin ich auch davon überzeugt, dass die Länder dann auch nachgeben und auch ihre Staatsangehörigen zurücknehmen, weil es sind ja ihre Staatsangehörigen.
Eine letzte Frage noch, Herr Drüssler. Spielt Kirchenasyl eigentlich noch in der ganzen Debatte um Abschiebung eine entscheidende Rolle?
Ja, also Kirchenasyl wird ja den Personen gewährt, die abgeschoben werden sollen. Dann werden sie dann eben von der Kirche entsprechend betreut. Das waren im letzten Jahr über 2200 Personen im Kirchenasyl. Also wenn Sie das jetzt mal in die Statistik derer fassen, die insgesamt ausreisepflichtig sind, sind das natürlich nicht allzu viele. Und damit untergräbt ja die Kirche letztlich die staatliche Autorität, indem Personen, die abzuschieben sind, eben von der Kirche entsprechend betreut werden. Und das tut mir als Person, die selber gläubig und katholisch ist, besonders weh, wenn die Kirche so vorgeht, Solidarität mit Personen offensichtlich hat, die nicht von hier sind und den eigenen Glaubensauftrag für die eigene Bevölkerung dann nicht mehr wahrnimmt.
Wie ist Abschiebung in Deutschland organisiert? Wie wird es durchgesetzt? Wir haben dazu Christopher Drössler befragt, der seit 2025 für die AfD im Bundestag sitzt und davor seit 2014 als Bundespolizist tätig war. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Drössler.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Im üppig bestückten deutschen Sprichwortschatz heißt es, alles neu macht der Mai. Leider heißt der aktuelle deutsche Kanzler Merz, aber selbst in dem Monat war er nicht in der Lage, Politik zu gestalten, die der Mehrheit des deutschen Wahlvolkes einen Hauch von Anerkennung entlockte. Ganz im Gegenteil, kaum eine Bundesregierung und ihr Chef waren je so unbeliebt. Doch Friedrich Merz ficht das nicht an. Er fabuliert lieber darüber, wie unfair er behandelt wird. Peinlich findet das Frank Wadig, der in seinem Kommentar zu dem Schluss kommt, dass wir von diesem Bundeskanzler keinen Aufbruch zu Neuem erwarten dürfen.
Jede fossile Heizung ist eine Katastrophe. Das quirlige Fräulein Neubauer bekommt Applaus auf dem Empfang der Energieberater in Berlin. Das sind diejenigen, die ohne Habecksche Kellergesetze ohne Job wären. Eine ganze Reihe der Jubler wurde vom Arbeitsamt zum Energieberater umgeschult. Blöd, wenn sie wieder Versicherungen verkaufen müssten. Dass Fräulein Neubauer, diese Klima- und sonst noch was Ikone, ruft zum Protest auf. Nur die SPD könne die Klimaziele retten. Ach Gottchen. Die SPD soll die Klimasubventionen retten. Geld, das dem Klimaprotestmilieu Milieu bisher in den Schoß gefallen ist. Die SPD kann noch nicht mal den Bundeshaushalt retten. Ein rechnendes Milchmädchen ist gegen SPD-Finanzminister Klingbeil so etwas wie ein studierter Ökonom. Dem Finanzminister fehlen über 10 Milliarden Euro schon mal in diesem Jahr und weitere Milliarden im kommenden Jahr. Klingbeil weiß, wie seine Kollegin Baas von der Arbeitsfront übrigens, wie man die Parteikarriere Gewerkschaftsleiter hochsteigt, wie mit gezielten Tritten die Konkurrenzbagage wegzutreten ist. Umweltminister Schneider, auch ein Genosse, der es vom Banklehrling ganz nach oben schaffte, klebt an der Klimaerzählung wie ein ABC-Schütze an der Fibel. Er macht das, was dem Fräulein Neubauer gerade recht ist. Diese Funktionäre haben es weit gebracht. Parteipolitiker sind sie, aber keine Fachpolitiker mit Ideen jenseits ihrer Ideologie. Bislang ist das gut gegangen. Die NGOs und das Fräulein Neubauer verdanken ihr üppiges Sein grün-linken Förderstrukturen. Die SPD ist so mit den Medien verbunden, dass nie klar wird, was Verfilzung ist, was Anordnung ist, was freiwillig veröffentlicht wird. Eines der mächtigsten Journalistenbüros der Hauptstadt ist ein Knäuel aus Interessen, Haltung und Parteinähe. Diese Schreibenden gehören zu den Stützen der politischen Klasse. Erst der Bundesrat verbot das 1.000-Euro-Geschenk, welches Arbeitgeber ihren Mitarbeitern machen sollten. Der Widerstand gegen ein solches Geschäft zu Lasten Dritter kam nicht aus der Berliner Blase. Die Berliner Blase pariert. Der Unternehmer sollte die Zeche zahlen. Das war der Plan. Unternehmer, das sind doch die Kerle im Maßanzug, wie Arbeitsministerin Baas einmal den Gegner beschrieb. Die Typen im Anzug haben einmal gelacht, als Baas das machte, was sie am besten kann, nämlich Unsinn erzählen. Das sind die, die pleite gehen, weil die politische Klasse Unternehmen und Mitarbeiter weiter belastet und Räuberei mit Gerechtigkeit verwechselt. Die SPD-Funktionärin Baas sieht keine Einwanderung in die Sozialsysteme, weil Ideologie blind macht. Diese Politiker wollen ein anderes Land, doch die Blase wirft genau dies der AfD-Opposition vor, einer Partei, die immer stärker und deshalb gefürchtet und verachtet wird. Im Bundestag werden AfD-Fachpolitiker abgekanzelt und beschimpft. Sicherheitspolitiker warnen vor der Opposition, Bildungspolitiker warnen, Europapolitiker warnen, Klimapolitiker warnen. Ach Gottchen, das ist so dreist wie dumm. Passt aber zu einer medialpolitischen Klasse, die jede Konkurrenz fürchtet, als ob durch magisches Geschrei die Ideen der Opposition zu Europa, zu Wirtschaft und Steuern, zu Migration und Sozialem ungeschehen gemacht werden können. Als ob Umfragen in ihr Gegenteil verkehrt werden könnten. Am Wochenende sind sie wieder schreiend durch das Regierungsviertel gelaufen. Fuck AfD, der Faschismus kommt. Die jungen Leute, die irgendwie links und schlecht angezogen sind. Die Grauköpfe, die eine vergangene Jugend lang auf die Revolution warteten, für die Haltung alles ist, solange das Geld stimmt. Da liegt Gewalt in der Luft und Angst, dass die Staatsknete abhanden kommt. Der Kanzler schaut dem politisch orchestrierten Niedergang zu. Er wehrt sich nicht, will es auch nicht, kann es nicht. Er hat sein Schicksal mit diesen Marodeuren und ungebildeten SPD-Karrieristen verknüpft. Am Dienstag wieder ein Treffen der Koalitionäre. Man sieht sich ja so selten zum Anschreien. Der Kanzler fordert, dass nicht mehr über ihn gelacht und gespottet wird. Die SPD-Funktionäre fordern Gerechtigkeit. Die Union fordert eigentlich gar nichts. Außer vielleicht, dass die Fleischtöpfe nicht weggeräumt werden. Darauf können sie sich einigen. Und wenn es den Fleischtopf auch vegan gibt, sind auch Fräulein Neubauer und die Klimaprofiteure zufrieden. Friedrich Merz hat gesagt, er habe nicht die Lizenz, die Union umzubringen. Das mag so sein. Er hat als Kanzler die Lizenz, das Land voranzubringen. Und diese Lizenz nutzt er nicht, kann es nicht. Ihm fehlt die staatsmännische Größe, Neues zu wagen.
Frank Wahrlich kommentierte. Wir sind am Ende unserer heutigen Ausgabe von Kontrafunk aktuell. Ich möchte Ihnen noch die neue Ausgabe unserer Sendereihe Schweizer Stunde ans Herz bzw. Ihr Gehör legen. Um 10, 15 und 21 Uhr ist Stefan Milius im Gespräch mit dem Politologen Wolf Linder über die Probleme mit seiner Partei SP im Zusammenhang mit der Neutralitätsinitiative. Und Stefan Milius spricht mit dem Rechtsanwalt Philipp Kruse über den Inhalt der Beschaffungsverträge für Covid-Impfstoffe, die von der Berner Bundesregierung offengelegt werden mussten. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere Adresse lautet nach wie vor info@kontrafunk.radio. Und sollten Sie den einen oder auch den anderen Euro übrig haben und erübrigen können und wollen, um unsere Arbeit zu unterstützen, auf der Startseite von kontrafunk.radio finden Sie einen Button mit dem Namen Unterstützen, wo Sie alle relevanten Informationen für die Abwicklung einer Spende nachlesen können. Ich sage einmal mehr wieder Danke für Ihr ungebrochenes Interesse an unserem Informationsangebot und Ihre Loyalität. Und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben mögen, wünsche ich uns allen ein herzliches Auf Wiederhören. Ihr Andreas Peter.